von Carina Haupt, live vom 38C3. Alle Vorträge am Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und in eine weitere Sprache übersetzt. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, bevorzugt mit dem Hashtag C3Lingo. Übersetzer für diesen Talk sind Mr. Bonze und Yeti.
She's done like lots of chaos. She's kind of like part of us for a while. She has given several talks. She's also heralded and stuff. And now she's going to talk like what to do with your code when you share it and how do you do.
Carina Haupt wird uns jetzt vorstellen, was wir machen müssen, wenn wir unseren Code vorstellen und verteilen wollen.
Give up the applause for Carina.
Und damit eine Runde Applaus für Carina. Willkommen und vielen Dank für diese schöne Einführung. Mein Name ist Carina. Ich möchte mit einer kurzen Umfrage starten. Wer von euch hat schon mal Code publiziert, um das in den Internet rauszubringen? Wer von euch hat das noch nicht publiziert, weil er denkt, es ist noch nicht gut genug jetzt? Okay. Ungefähr die gleiche Anzahl. Also, ich möchte euch eine Übersicht geben, was ist das Mindeste, was wir machen müssen, damit andere Leute euren Code wiederverwenden können. Also erweitern und so weiter, also die ganze Idee von Open Source. Also normalerweise geht man dazu auf übliche Kollaborationsplattformen wie GitHub und ähnliche. Da ist eine ganze Menge Code und der ist wirklich toll und der ist super dokumentiert und man kann ihn benutzen und der ist frei und benutzbar. Und es gibt eine Menge, die man nicht wirklich benutzen kann, denn er ist nicht wirklich dokumentiert, es ist keine Lizenz.
Und
ich glaube, es gibt eine ganze Menge guter Hacker in dieser Community, die so vielen guten Code machen, aber manchmal kann man ihn am Ende nicht benutzen und das ist wirklich schade. Genau deshalb möchte ich einen Überblick geben, damit wir mehr in die Richtung bekommen, wie Open Source sein sollte. Also hier, kann ich deine Software benutzen? Nein, guck nicht an meinen furchtbaren Code. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. In meiner Arbeit arbeite ich ganz viel mit Forschern. Und die sagen mir ganz oft, ich kann es nicht publizieren. Ich muss es optimieren, ich muss es perfekt machen, ich muss diese ganzen vielen Dinge tun, damit ich es zeigen kann und damit ich mich nicht schlecht fühle oder meine Firma und so weiter.
Und
das ist nicht immer der Fall und da ist ein Minimum von dem, was man machen muss, damit man es nutzen kann und wieder benutzen kann oder verändern kann und beitragen kann. Aber das bedeutet nicht, dass es für jeden perfekt sein muss. Und dieser Vortrag soll euch eine Idee geben, was ist das absolute Minimum, was man machen muss, damit andere Leute dafür befähigt werden, das zu tun. Aber damit man nicht die ganze Zeit dafür seine Zeit darauf verschwendet, den perfekten Code für jeden zu tun. Und man hat wahrscheinlich nicht die Energie, dass man das machen kann. Ihr habt wahrscheinlich nicht die Ahnung, wie viele Leute das für irgendetwas wieder benutzen werden später. Also, ich habe euch jetzt gezeigt, es hilft anderen mit eurem Zeug zu arbeiten, aber in meiner Erfahrung nach hilft es auch euch selbst. Wenn man später mal, zum Beispiel ein halbes Jahr oder drei Wochen später, zu seiner eigenen Software zurückkommt, kann man sich nicht mehr darauf erinnern, wie genau man etwas gemacht hat oder wie habe ich irgendetwas gemacht und dafür hat man ein gutes, positives Feedback. Und das heißt also nicht nur für andere, sondern auch für einen selbst. Dementsprechend möchte ich einen Überblick geben über typische Good Practices, nicht unbedingt Best Practices, denn das kann je nach Projekt und Kontext sich unterscheiden. Es gibt einige Empfehlungen, die manchmal gut sind und manchmal besser sind. Man muss sich das manchmal merken, was für das eigene Projekt am besten im Kontext ist. Dieser Vortrag basiert auf einem Training, was ungefähr 2,5 Tage ist. Und das ist jetzt 45 Minuten kondensiert. Das ist also wirklich die Essenz. Das ist auch wirklich ist reduziert auf das absolute Basis. Und im Training haben wir immer dieses Beispiel. Ich arbeite ganz viel mit Forschern. mit dem DLR und dementsprechend ist das viel mit Astronauten. Die Idee ist, wir haben ein kurzes Skript, das hat irgendjemand mal geschrieben und das ist, kommt nicht wirklich drauf. Es kann wirklich irgendein Code sein, hat irgendwelche Abhängigkeiten, es erzeugt irgendwelchen Output. Und in diesem Szenario habe ich das als Teil meines Jobs geschrieben und ich möchte es so einfach wie möglich machen, dass es für andere Leute wiederverwertet kann, werden kann. Und da sind fünf Stufen, denen ich dem folgen kann. Also normalerweise sind da sechs bei der Forschung, da ist nämlich noch Zitation und Publikation. Aber ja, es sind fünf einfache Schritte. Der erste ist, stelle deinen Code unter Versionskontrolle. Eine Menge an Sachen in der Forschung ist in Tarballs herumgeschrieben. Der zweite Schritt ist, stell sicher, ist, dass der Code in einem teilbaren Zustand ist, also ein bisschen aufgeräumt ist und so weiter, und pack eine Lizenz dazu. Und genau. Die ersten drei sind wirklich essentiell. Die sollte man auf jeden Fall tun. Und es macht keinen Unterschied, ob man das publizieren will oder einfach oder richtig proper ein Software Engineering machen will oder nicht. Oder ob man das an Externe herausgeben möchte. Der vierte und fünfte Schritt ist, wenn man es wirklich herausgeben will. Aber den Rest sollte man drüber im Vorfeld drüber nachdenken. Denn es ist im Zweifelsfall ein Teil, der am Anfang leicht zu machen ist, aber später schwierig.
Fangen wir doch mal mit der Versionskontrolle an. Also offensichtlich musst du alles nehmen und irgendwie mindestens in ein Git-Repository stecken. Das kannst meinetwegen am Anfang auch lokal machen, vielleicht mit einem Backup. Viele fangen auch mit einer Kollaborationsplattform wie GitHub oder GitLab an, das funktioniert schon gut. Aber wenn du noch weniger willst, das Minimale könnte einfach ein lokales Git mit einem Backup sein. Ich will euch jetzt nicht einfach sagen, learn Git, sondern was da rein soll. Das ist, wo selbst auf GitHub viele Projekte das schon nicht mehr richtig machen, wie ich finde. Also mach das so, dass die Sachen drin sind, die den Code benutzbar machen. Also offensichtlich den Quellcode, aber eben auch Dokumentation, Bildskript, Testdaten, Konfiguration, vielleicht sogar Beispiele für Inputdaten. Weil es gibt nichts Besseres als Dokumentation, außer ein Beispiel-Input, wie es aussieht. Es gibt Drittpartei-Bibliotheken, generierte Binärdateien. Das sind Sachen, die man vermeiden kann. Und es gibt aber auch Git LFS, Git Annex, Datalite, die als Werkzeuge helfen, große Daten zu managen, weil wir in der Forschung zum Beispiel oft sehr, sehr große Datensätze haben und die gehören nicht in den Git. Und das sieht vielleicht so aus, als ob es einfach Grundlagen sind, aber am Ende ist es wirklich das, was man sich fragen muss, funktioniert das so? Und die Sachen, die da in das Git-Repository reingehen müssen, das kommt sehr darauf an, was für ein Produkt du hast. Manchmal macht es einfach Sinn, Input-Daten dabei zu haben und bei anderen nicht. Manchmal möchtest du vielleicht einen Output als Beispiel mit dazulegen. Also denk doch einfach mal drüber nach, was da rein soll. Und benutz kleine Feature von Git, wie zum Beispiel Git-Ignore-Dateien, die dann verhindern, dass andere oder du Zeug in das Git-Repository committen, was da gar nicht rein sollte. Und natürlich gibt es ein paar Dateien, die nicht drin sein sollten, die oft mitcommitted werden. Gibt es natürlich auch sicherheitsrelevante Dinge, also SSH, Schlüssel und so. Die sollen halt wirklich da nicht drin landen. Ja. Schritt 1 war einfach, lass uns in Schritt 2 gehen. Also mach, dass der Zustand deines Projektes teilbar ist. Also, dass du es teilen kannst. Es ist gut, wenn du sicherstellst, dass andere deinen Code echt laufen lassen können. Also, wenn es auf deiner Maschine läuft, ist das schön, aber das hilft dann nicht direkt jemandem anderen. Also, guck nochmal, hast du wirklich keine Abhängigkeiten auf interne Ressourcen, Speicher, Software, die du benutzt? Das ist oft ein Problem in der Forschung. Du hast irgendwie eine Basislizenz von irgendwas und das ist nicht ganz gut beschrieben. versucht, das rauszukriegen und keine absoluten Pfade zu verwenden und ganz klar aufzuschreiben, welche Abhängigkeiten du hast und versetzt die Leute in die Lage, rauszufinden, welche Builds sie brauchen oder wie man sie installieren kann. Das sind sehr, sehr essentielle Aspekte, wenn man das wieder nochmal nachbauen möchte. Da kann man auch Tools wie Pip-Tool Poetry benutzen. Du kannst natürlich diese Sachen angucken, organisier deine Dateien in einem vernünftigen Dateistruktur, Ordnerstruktur. Das klingt vielleicht grundlegend, aber das ist echt, das macht es wirklich besser. Also es gibt gute Hilfen, wie man sich da organisieren könnte. Ich habe das am Anfang von jedem Projekt gemacht. Ich habe so ein Template. Es gibt auch Frameworks wie Cookie Cutter oder so, die versuchen, die Struktur als Template vorzugeben mit all den Dateien in den Ordnern, die du brauchst, damit du nicht irgendwie mit einem leeren Tisch anfängst und das alles selber erstellst. Und bevor ich meine erste Zeile Code schreibe, dann mache ich das am Anfang, weil dann fühlt es sich von Anfang an wie ein echtes Softwareprojekt an. Dann fühlt es sich auch schon so an, wie man arbeitet wirklich an was und nicht nur wie, ich habe hier einen kleinen Codeschnipsel und mal gucken. Aber das hilft auch total, weil wenn ich das Projekt neu aufmache, dann habe ich die Struktur und weiß sofort, wo finde ich den Code, wo finde ich die Tests und ist es überhaupt da? Wenn es eine übliche Struktur ist, dann habe ich schnell einen guten Überblick, was da ist und was nicht. Na klar, sollte man keine sensiblen Daten wie Passwörter und sowas teilen. Wenn du in GitHub gehst und nach SSH-Keys schaust, dann siehst du einfach Tausende und Millionen davon. Aber auch andere Sachen wie Passwörter, Nutzernamen, IP-Adressen. Git Leaks ist eine sehr, sehr hilfreiche Ressource dafür. Und dann natürlich guck deine Standards an. Best Practices sind nicht wirklich so super gut, weil unterschiedliche Communities haben unterschiedliche Herausforderungen und Anforderungen. Und wenn du jetzt Java oder C++ oder C machst, dann ist es was anderes. Und es geht nicht nur darum, es gibt auch Bereiche und Communities, wo bestimmte Strukturen üblich sind. Und dann solltest du dich vielleicht daran halten. Und das ist genau das, was ich meinte, als ich sagte, es gibt nicht eine perfekte, so sollte es sein, Aussage. Also man muss immer den Kontext dazu tun und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Leute, die sehr, sehr wahrscheinlich damit arbeiten, sollten es unterstehen können, weil du dich an einen Community-Standard gehalten hast. Das ist hilfreich. Okay, das war jetzt mehr über die Struktur und allgemeine Eingabedaten, aber es geht auch darum, wie gut kann man deinen Code verstehen, kann man ihn lesen und das ist etwas, wo viele Leute nicht so besonders viel Acht drauf geben. Ein konsistentes, leichtes Code-Layout ist wirklich wie so ein Magazin zum Lesen, aber wenn man große Blöcke hat, dann ist es vielleicht wie eine schwere Lektüre. Wenn es ein bisschen leichter ist, dann kann man es wenn man es locker ist, dann kann man es leichter lesen und in meinem Training sage ich immer eine schlechte und eine gute Beispiel und dann sage ich, frag mal, was hier in dem Code ist und dann sagen die meisten bei dem einen, na, vielleicht habe ich eine ungefähr eine Idee und in dem anderen Beispiel habe ich coole Funktionen mit guten Namen und ein paar wichtige Kommentare an den richtigen Strukturstellen, also einfach eine lose, lockere, luftige Struktur, dann ist es für die Leute sehr viel leichter zu verstehen. Sie können verstehen, wie die Sachen zusammenhängen und funktionieren und was da passiert. Für mich ist es irgendwie so, in Python zum Beispiel hast du irgendwo deine Hauptfunktion und in der Main-Funktion sollte man wie eine kleine Geschichte lesen können. Dieses Skript oder diese Software macht dies und das und das. Für kleine Skripte könnte man das echt wirklich wie eine kleine kurze Geschichte machen. Und wenn ich diese Informationen genauer wissen will, dann gehe ich in die Funktion rein. Das ist, wie es funktionieren sollte. Das ist halt so der übliche Clean-Code-Teil, den man hier so empfehlen würde. Und eine Sache, die ich sage, ist, du musst das nicht alles händisch machen. Es gibt coole Werkzeuge wie Linter, die du in der Automatisierung einbauen kannst, die für dich nachprüfen, ob du diesen Richtlinien folgst oder nicht. Oder du könntest zum Beispiel machen, dass die dann den Code formatieren und dann hast du einen Anfangspunkt und kannst einfach dich daran halten und weitermachen. Eine Empfehlung, die ich immer mache, ist, lies den Code jemandem anderen vor für Inspiration. Nicht nur, wie haben die das gemacht, ist das guter Code, dann kann man auch was von den anderen lernen, aber auch wenn es schlechter Code ist, dann versteht man die Probleme besser und wie man da besser nachhelfen könnte. Und ich empfehle absolut das Pair-Programm, weil dann muss man es erklären und in dem Moment, wo man das schreibt. Und wenn es was ist, was ich erklären musste, dann sollte da vielleicht ein Kommentar hin. Offensichtlich nicht immer, aber wenn es da keine zweite Person ist, dann kannst du einfach eine Gummiente benutzen. Da gibt es dieses System der Rubber Duck. Und dann kannst du das System der Ente erklären. Und das hilft oft. Wo musstest du nochmal reingucken? Wo musstest du noch ein bisschen erklären? Dann musst du da vielleicht nochmal den Code entweder umschreiben oder ein paar Kommentare ergänzen. Und das Testen. Wer hier mag gerne Tests schreiben? Ich glaube, mindestens der Hälfte von euch nicht. Nein, also wenn du weißt, wie man Tests schreibt und wenn du die Vorteile von den Tests kennst, dann fängst du an, Tests schreiben zu mögen. Das ist wirklich absolut gut. Oft sagen Leute, ich muss meinen Code testen und ich muss Tests schreiben für alles, was sie glauben. Wenn du das machst, wundervoll. Aber wenn nicht, dann fang doch klein an. Fang mit einem einzigen Test an, der alles ablaufen lässt. Ja, der wird die ganze Zeit kaputt gehen. Aber immer wenn es kaputt geht, dann kriegst du eine Nachricht und dann kannst du dafür einen neuen Test schreiben. Und so kriegst du immer mehr und mehr eine Testbasis. Und Tests bieten einen guten Startpunkt, um dir selber zu helfen, deinen Code verständlicher zu machen, weil wenn ich in den Test gucken kann, um rauszufinden, wie etwas getestet wird, dann kann ich auch rausfinden, wie es genutzt wird und was es tun sollte. Und das ist, automatisierte Tests sollten als ausführbare Dokumentation sein. Ich kann es lesen, ich kann es ausführen, ich kann sehen, wie es im Test funktioniert. Es hilft dir sehr. Linter habe ich ja auch schon angesprochen, Flake 8 oder Black. Ein paar Code-Schnipsel überprüfen lassen zu können und so. Wenn du anfängst, Tests zu schreiben, ist es nicht mehr weit, den Schritt zu machen, eine Automatisierung zu machen, ein kleines CI-Skript zu machen oder GitHub Actions oder CI/CD auf GitLab. Das kann dir helfen. Dann hast du Automatisierungsarbeit reduziert und dann kannst du immer, wenn du was committed hast, einfach ohne sich darum kümmern zu müssen, an Feedback kommen, was du noch verändern musst. Und das verändert das Vertrauen, das du in deinen Code hast. Es nimmt auch Angst weg von der Option, den Code anzupassen. Ich weiß, es funktioniert, aber ich habe echt Angst, was zu ändern, weil ja, vielleicht geht irgendwas schief, wenn ich jetzt ein neues Feature dazu mache. Ich könnte die Codebasis checken, aber ich habe leider keine Tests. Mist. Also immer, wenn du dann mit deinem Code arbeitest und den verbessern machen möchtest, ist wirklich, also wenn die Tests machen nicht weniger kaputt, sondern man weiß einfach direkt, wenn was kaputt geht. Im Vergleich zu Wochen später, wenn irgendwas komisch aussieht und man denkt, oh shit, ich habe vor ein paar Wochen was kaputt gemacht. Also es geht irgendwie darum, damit feiner zu werden, dass man den Code dabei kaputt macht, aber das wenigstens mitkriegt und ja, auf dem Schirm hat.
Das ist hilfreich für andere, aber auch für einen selbst, damit man mit dem eigenen Code komfortabel wird.
Next step.
Als nächster Schritt, Dokumentation.
Again, who likes to write documentation?
Wer von euch möchte Dokumentation schreiben? Es sind wirklich wenige. Das ist etwas, das zeigt sich wirklich in GitLab. Diese Readmes und die werden direkt angezeigt und es ist wirklich total toll. Und da steht meistens nur ein einziger Satz drin. Wie sieht gute Dokumentation aus? Aus unserem Beispiel habe ich das hier mitgebracht, das ist ein guter Anfangspunkt. Hier sieht man, ohne sich das wirklich durchzulesen, aber das ist ein kurzer Output, so sollte es aussehen und ein paar Informationen, wo kommen die Daten her und so weiter. Es hat eine typische Struktur, also zum Beispiel einen Softwarenamen. Ich habe immer noch keine Statistik gemacht, aber wie viele Projekte noch keinen Namen in ihrer README haben, vor allem wenn es irgendein kryptischer Kurzname ist und man nicht weiß, was sie machen. Das zweite ist ein Zweck in ein oder zwei Schritten. Und es ist wirklich unglaublich, wie viel da ist, ohne das zu sagen. Und da steht ganz viel, wie man beitragen kann und so weiter und so weiter, aber es sagt nicht, was es macht. Es gibt einen Namen und du hast eine ungefähre Idee. Man weiß noch nicht genau, wofür es gut ist. Und man ist meistens, und es liegt daran, dass man meistens so tief in dem eigenen Projekt steht, dass man vergisst, runterzuschreiben, was ist das? Und deshalb ist es wirklich hilfreich, runterzuschreiben, das habe ich gemacht und dafür benutze ich es und das möchte ich nicht damit machen. Und ja, und das ist auch genau der Punkt, wo jeder, der sagt, ich muss das machen, das ist nicht gut genug, ich habe das als Proof of Concept geschrieben. Und andere Leute sagen, ich muss ein richtiges Projekt daraus machen, ich habe nicht die Zeit dafür und es liegt auf meinem Schreibtisch und mein Laptop wird irgendwann weg sein und so weiter. Und man kann im Zweck auch schreiben, das ist ein Proof of Concept. Und dann weiß jeder, was er zu erwarten hat. Niemand erwartet ein perfektes Modell, mit was komplett konfigurierbar ist, wenn da steht Proof of Concept. Benutzt diese Möglichkeit, um Erwartungsmanagement zu betreiben. Wofür ist es gut und was ist die Erwartung, die sie haben dürfen, wenn sie es benutzen? Und Menschen sind dann wirklich froh darüber, dass sie wissen, was sie erwarten dürfen. Und es ist trotzdem irgendwie etwas Wertvolles. Aber diese Struktur ist ein Anfangspunkt. Da sind noch weitere Tipps, die ich habe für euch. Denk über deine Zielgruppe nach. Für wen schreibe ich diese Dokumentation? Typische Perspektiven könnten sein Nutzer, Beitragende, Administratoren und so weiter. Für Nutzer braucht man Informationen zur Installation, wie können sie es benutzen, Tutorials, wie können sie Support benutzen für Beitragende, Contribution Guidelines, was sollten sie machen, wenn sie beitragen wollen, ein Issue, ein Fork oder können sie direkt einen Commit machen, was ich nicht empfehle übrigens, oder einen technischen Überblick. Und in vielen Projekten ist das komplett durcheinander gemischt, weil sie, ja, und manchmal gibt es nur irgendwie ein Tutorial, aber ich möchte eigentlich was verändern und ja, aber nicht wirklich, nicht immer geht immer alles in jeder dieser Kategorien, manchmal ist es für beide wichtig.
Und
deshalb gibt es häufig mehr als nur mehr Dateien als nur das README, zum Beispiel, als das README. Und die sollten von dort dann verlinkt sein. Es gibt typische andere Dateien, zum Beispiel ein Contributing-File, wo die Beitragsrichtlinien drin sind, ein Code of Conduct mit den Kommunikationsrichtlinien, wie möchte ich kommunizieren in einem Projekt. Man kann ja zum Beispiel auch ein Erwartungsmanagement haben, aber manche Leute sollten dann wissen, dass sie keine Antwort erwarten, weil das ist ein Nebenprojekt. Und dann bekommt man ja, du hast das nicht implementiert, wofür ich dich gebeten habe. Und dann natürlich zum Beispiel das License-File für die Lizenzinformationen und den Changelog für die entscheidenden Änderungen und auch natürlich das Citation-File, das ist ganz besonders wichtig für Forschung, wo dann entsprechend die Zitation drin, damit wir auch die Forschung zitieren können, damit wir nicht nur Paper zitieren können, sondern aber auch unsere Software zitieren können. Das ist eine Änderung, die sich in den meisten Feldern durchsetzt und das ist sehr gut so. Und mittlerweile gibt es so schöne, einfache Möglichkeiten, das kollaborativ zu lösen in GitHub und GitHub und zum Beispiel mit Markdown und oder anderen Markup-Languages, die es einfach machen, solche Dokumentation zu schreiben. Aber auch andere typische Dokumentationstools, die in bestimmten Communities oder Communities benutzt werden, zum Beispiel Sphinx oder GitDocs, benutzt das. Aber am Ende ist entscheidend, dass man es macht und dass es zusammenhängend ist. Und für kleinere Dinge habe ich es gern, dass es in meinem Repository zusammenhängt ist, damit man das direkt ändern kann. Damit man es auch gleich in der Dokumentation ändern kann und nicht irgendwo ganz anders. Eine Sache, die wichtig ist, um gute Dokumentation zu schreiben, die beste Dokumentation ist, die gerade gut genug ist. Wenn es gut genug ist, dann ist es gut genug und Menschen können es benutzen. Aber wenn man darüber hinausgeht, dann hat man zusätzliche Dokumentation geschrieben. Und was ist die schlechteste Art von Dokumentation? Veraltete Dokumentation. Wenn man glaubt, es ist etwas niedergeschrieben, aber es stimmt nicht. Und man findet etwas und das passt nicht. Und das ist schlimmer als gar keine, weil man komplett konfus wird. Denn ist das, macht die wirklich das? Ist das richtig? Oder ist die Dokumentation falsch? Bin ich falsch? Das ist wirklich etwas, das ist wirklich erforscht worden und just good enough ist wirklich der perfekte Ort für Dokumentation. Aber es ist ziemlich unmöglich, das als Ziel zu setzen. Aber darauf sollte man zielen, damit man nicht so viel verwalten muss. Denn Dokumentation zu verwalten ist wirklich eine schwere Aufgabe. Ein paar weniger Leute mögen das, 2 oder 3, aber die können euch dann fragen. Die meisten mögen eigentlich keine Dokumentation zu schreiben und das zu verwalten ist noch schlimmer. Als Minimum empfehle ich, habe ein README, schreibt das Wichtigste da rein oder verlinke es und denkt darüber nach, was ist eure Zielgruppe, für die ihr schreibt. Und ändert die Sprache und die Sache dafür, damit es klar ist, für wen ist das gedacht, und macht es klar, für wen die gedacht ist.
Okay, let's go to the topic of software licensing.
Kommen wir jetzt zum einfachen Schritt von Software-Lizenzierung. Software-Lizenzierung, und ich bin ein großer Fan davon, und ich weiß nicht genau warum. Und es scheint nicht mein Topic zu sein, aber es ist etwas so Grundlegendes. Also die einfachen Dinge. In Deutschland hat man das Urheberrecht. Und es ist klar, dass Software beim Urheberrecht geschützt ist. Und es ist so, man hat eine Idee und die wird durch das Urheberrecht geschützt. Und das Urheberrecht gibt exklusive Rechte an den Urheberrechtsinhaber. Wenn ich jetzt einen Text schreibe, dann... Ich habe bestimmte Rechte, zum Beispiel. Ich habe das Recht, benannt zu werden. Also das ist bei Carina gemacht worden und das kann ich runterschreiben. Aber ich kann auch entscheiden, was kann damit gemacht werden, wer darf es nutzen, wie kann es verteilt werden. Und all diese Rechte habe ich am Anfang. Es sei denn, ich arbeite für jemanden. Dann normalerweise unterschreibe ich dann einen Vertrag und dann bin ich als Angestellter und dann hat mein Arbeitgeber die meisten exklusiven Rechte. Das heißt, die können entscheiden, was sie damit machen wollen. Außer man selber behält das Recht, benannt zu werden. Im Deutschen Urheberrecht. Im Englischen Copyright. Sie können also sagen, das ist gemacht vom DLR, aber bei Carina Haupt. Also ich kann sagen, ich möchte als Autor genannt werden. Das ist ein Recht, was ich nicht weggeben kann. Das ist ein bisschen wichtig später. Aber auch jeder, der zum Code beiträgt, wird auch ein Urheberrechtsinhaber. Bedeutet, wenn ich etwas daraus stelle, mache es Open Source und irgendjemand anders trägt auch dazu bei, sie haben alle die gleichen Rechte. Sie sind mit Copyright-Inhaber. Weil das ist entscheidend, wenn ich etwas lizenzieren will. Das heißt, jeder, der etwas beigetragen hat, muss zustimmen, wenn wir das Recht übertragen wollen. Zum Beispiel, wenn wir es Open Source machen wollen oder wenn wir es kommerziell verkaufen wollen. Alles, wo es zum Lizenzierung geht, muss es von allen Urheberrechtsinhabern unterschrieben werden. Das kann kompliziert werden, wenn man etwas rausbringen will, in einer bestimmten Lizenz, und andere müssen dann auch dem zustimmen, wenn man die Lizenz ändern will. Wenn es andere Menschen sind, die auch beigetragen haben und sie haben das über einen in ihrer Arbeitszeit gemacht. Das heißt, ihre Chefs haben die entsprechende Rechte. Das heißt, wenn ich das in meinem Forschungszentrum mache, dann kann es sehr schnell passieren, dass 10 andere Institutionen auch Rechte daran haben. Das ist eine sehr komplizierte Situation. Dann hat man 10 Anwaltsgruppen, die damit arbeiten wollen. Das ist sehr kompliziert. Also entscheide ganz früh am Anfang, welche Lizenz man wählen will. Dann hat man diese Lizenz und solange man darunter bleibt, ist es gut. Dann gibt es ein paar solche Dinge wie Contributor License Agreements, die entsprechende solche Lizenzvereinbarungen an bestimmte Entities weitergeben können, die in Open Source weitergemacht werden, zum Beispiel die an eine Open Source Foundation gegeben werden. Das bedeutet, alle Beitragenden geben die Rechte an diese Foundation ab. Die können dann entscheiden, ob es bedeutet eine Menge an juristische Arbeit, damit man diese Verträge hat. Und es gibt es oft solche Klicks, aber das funktioniert nicht. Man muss es eigentlich unterschreiben oder irgendwo hinfaxen. Ja. Das als kurzer Hintergrund. Aber lass uns nochmal an Software-Lizenzen gucken. Welche Arten von Lizenzen gibt es? Die meisten von euch kennen die typischen, also zum Beispiel Open Source und Public Domain und proprietär. Und viele Menschen glauben, das bedeutet kommerziell, aber es bedeutet nur, es ist nicht Public Domain und nicht Open Source. Also es ist alles proprietär. Frei und Open Source bedeutet, hat eine Definition. Du hast die Rechte, die Software zu nutzen, sie zu modifizieren und sie zu verteilen. Vielleicht hat man auch einige Obligationen. Deshalb gibt es sogenannte Copyleft und permissive Typen von dieser Lizenz. Das sind die typischen Rechte bei einer Free- und Open-Source-Lizenz. Public Domain ist ein bisschen speziell, denn da darf man sagen, man kann wirklich alles damit machen. Das bedeutet, es ist nicht mehr dein eigenes. In Deutschland ist das rechtlich nicht möglich. Wie gesagt, man kann das Recht, benannt zu werden, nicht weggeben. Das ist nicht transferierbar. Das bedeutet, Public Domain macht in Deutschland keinen Sinn, in Deutschland als Rechtskonzept, aber man kann es trotzdem benutzen, denn es geht um Idee. Aber also man kann es andere geben und wenn sie später klagen wollen, dann kann man sagen, ja, ich wollte es ja an alle geben. Also ein interessanter Nebenaspekt. Lass uns jetzt zurückkommen auf Free- und Open-Source-Lizenzen, denn das ist, worauf wir hingehen wollen, also zwischen Copyleft und Permissive. Viele Leute sind verwirrt darüber, was ist was. Die Idee dahinter ist zwei verschiedene Ideen. Copyleft bedeutet also, es ist schlecht. Die Idee ist, alles, was free ist, soll frei bleiben. Und alles, was darauf gebaut ist, was frei ist, soll auch weiterhin frei bleiben. Permissive bedeutet auf der anderen Seite, alles, was frei ist, kann für was auch immer benutzt werden. Man hat auch die Idee, die Freiheit, das in jeder Art und Weise zu benutzen. Das beste Beispiel dafür ist Apache, BSD und andere. Und für Copyleft wäre zum Beispiel GPL. Copyleft bedeutet, sie sind infektiös. Das bedeutet, wenn sie frei sind, dann bedeutet es, alles andere ist auch frei. Das bedeutet, wenn man Copyleft in einem eigenen Code benutzt, bedeutet das, dass der eigene Code auch unter derselben Copyleft-Lizenz steht. Und das wird kompliziert sehr, sehr schnell. Das bringt natürlich das Thema der Lizenzinkompatibilität mit sich. Es ist also ein sehr einfaches Konstrukt, sich das vorzustellen. Das heißt, wenn man zwei verschiedene Arten von Code benutzt, die unter einer Copyleft-Lizenz sind, die beide sagen, dass der generierte Code unter dieser Lizenz sein muss, ist das untereinander nicht möglich, die beiden Bedingungen gleichzeitig zu erfüllen. Und manche Leute sagen ja, dann benutzt man Dual-Lizenzierung. Das heißt, man veröffentlicht das unter beiden Lizenzen, aber das bedeutet immer, dass man eine der anderen ignoriert. Wenn man also zwei verschiedene Arten von Copyleft-Arten im eigenen Code benutzt, kann sehr schnell passieren. Dann hat man einen Zustand, der sogenannte unmöglicher Software. Man kann es vielleicht privat benutzen oder intern oder für sich selber, aber man kann es nicht an irgendjemand weitergeben. Man kann es nicht, weil man auf jeden Fall eine der Lizenzen unterdrückt. Interessantes Detail. Private Nutzung ist auf juristische Organisationen beschränkt. Das heißt zum Beispiel DLR, dass wir das gesamte DLR, das heißt, ich kann es an alle im DLR geben, aber nicht an eine einzige Person außerhalb. Deshalb muss man sicherstellen, dass der, am Anfang, dass der, unter welcher Lizenz wird der Code benutzt, damit man später nicht in Probleme gerät. Aber sehr viel wichtiger ist, dass der gesamte Code unter überhaupt irgendeiner Lizenz ist. Steht. Und ich hatte so eine Diskussion ein paar Wochen, wir benutzen diesen Code, der aus letzter GitHub kommt und der unter gar keiner Lizenz steht. Das heißt, wir benutzen ihn einfach. Und ich habe gesagt, nein, nur weil etwas da draußen ist und da keine Lizenz ist, kannst du es nicht einfach benutzen. Es ist einfach illegal und es ist stehlen. Das Gleiche für Code. Nur weil keiner darüber nachdenkt und keine Aufmerksamkeit hat und nur weil da keine Lizenz bedeutet es nicht, dass man es nutzen kann. Und das ist, heißt, bei GitHub benutzt einfach den Button, füge eine Lizenz dazu. Deshalb, andere Leute können das, sich das angucken, aber es nicht nutzen. Also, diese Folie ist ja, confusing. Verschiedene Module unter verschiedenen Lizenzen zu kombinieren, ist kompliziert. Wenn man also eine Permissive-Komponente hat und die eigene auf der linken Seite, dann hat man eine, kann Verschiedenes bei uns tun. Hat man zum Beispiel etwas mit einer starken Copyleft, das ist das stark grüne, zum Beispiel hier mit der GPL, dann kommen am Ende auf GPL. Es gibt viele Ausnahmen davon und ich möchte darauf nicht eingehen, weil wir haben gar keine Zeit dafür. Aber ja, ich möchte darüber nicht im Detail reden. Aber es gibt etwas dazwischen. Die LGPL, die Lesser GPL. Manche Leute sagen, es ist etwas weniger strikt, manche sagen aber, manche haben das genau aus diesem Grund eingeführt, damit man diesen gemischten Zustand hat. Also alles, was frei ist, sollte frei bleiben. Das heißt, wenn man etwas an dieser Library ändert, muss das unter der gleichen Lizenz bleiben. Aber wenn man das, in, so wie es ist, in einem anderen Teil von einem anderen Code ist, das heißt, man darf es in kommerziellen Code tun. Das heißt, wenn man da etwas nicht ändert, es muss frei bleiben, aber wenn man etwas dran klatscht, kann das anders bleiben. Da gibt es auch wieder Details dabei. Zum Beispiel, Leute müssen in der Lage sein, das auszutauschen. Es gibt also da Einschränkungen, wie genau. Also es ist sehr abhängig von der Sprache und den Frameworks, die wir benutzen. Also ich kann hier nicht im Detail eingehen. Ich kann hier drüber stundenweise reden. Ich wollte nur zeigen, es wird sehr kompliziert. Es gibt eine Studie einige Jahre zurück, die zeigt, manche können mit einer Open-Source-Lizenz umgehen, aber mit mehr als dann wissen die nicht, wie sie damit umzugehen haben. Das ist also stellt sicher, wie ihr Code kombiniert, der unter verschiedenen Lizenzen steht. Aber ich wollte über Peer Review dazu sagen und ich möchte zurückkommen, weil es so kompliziert ist. Also, das ist also nicht die Idee des Ganzen. Was ihr machen müsst, wenn ihr eine Lizenz benutzen wollt. Ihr müsst eine Lizenz auswählen. Man muss also über die strategischen Implikationen nachdenken. Ist es eine Permissive oder können Sie es dann benutzen in kommerziellen Tools benutzen? Oder wollen wir Copyleft benutzen wie GPL? Andere können es nicht in kommerziellen Sachen. Es ist nur ein kleiner Teil und du sollst zurückgeben. Und man muss darüber nachdenken, was die eigenen Ziele und Vorstellungen sind. Aber man muss auch mit allen Drittanbieterabhängigkeiten nachdenken, welche Abhängigkeiten sie haben und welche Einschränkungen sie haben. Und wenn man, wie ich, für irgendjemand arbeitet, muss man die fragen, denn die haben die exklusiven Rechte. Das heißt, sie müssen dem zustimmen, welche Lizenz man wählt. Und zuletzt muss man die Urheberrechtsinformationen und Lizenzinformationen überall einfügen. Nicht nur einmal, ich zeige euch das gleich. Wenn ihr dazu noch mehr informiert seid, ich habe hier eine Broschüre geschrieben mit einigen Kollegen, die ich in einigen Folien später zeigen werde. Die ist nur in Deutsch, aber die hat ganz viele solche Details. Wir haben einige dieser ganzen Dinge unterprüft, weil das sind eine ganze Menge Informationen. Und wenn du für irgendjemand arbeitest, frage, ob es irgendeinen Organisationsprozess gibt, dann frage, oder frage auch, ob es dazu juristische Unterstützung gibt. Immer diese praktischen Dinge. Und versuch dort Hilfe zu bekommen. Es ist ein großes Thema und ein kompliziertes Thema und man muss es nicht selber lösen.
Okay.
Okay.
Lass uns nochmal anschauen, was wir gemacht haben. Wir haben zwei Werkzeuge gemacht. Einmal chooseyourlicense.com. Das kannst du ein paar Fragen beantworten und dann empfehlen wir dir, welche Lizenzen du benutzen könntest. Also in unserem Beispiel könnten wir zum Beispiel überlegen, ich möchte gerne eine MIT-Lizenz benutzen. Funktioniert das mit den Abhängigkeiten? Was ist mit den nicht codenden Artefakten? Ja, dann haben wir hier so das als deutsche Luft- und Raumfahrtbehörde geschrieben. Wir haben MIT-Code benutzt, wir haben einen Datensatz benutzt von Wikidata, der aus CC0 lizenziert ist. Wir haben unsere Docs und Plots, die haben wir mit CC BY lizenziert. Alles, was nicht Software-Code ist, hat manchmal solche Lizenzen. Das ist sowas wie alle die Dateien, die da sind, sind CC0 öffentliche Domäne. Das ist doch toll, dann kannst du das einfach benutzen. Mein Boss ist inzwischen damit zufrieden. Aber wie kann ich das jetzt richtig beschriften? Ich habe schon mal erwähnt, dass diese Art von Information auf allen Dateien findbar sein muss. Was man oft in GitHub sieht, ist, dass sie eine Lizenzdatei machen und da ist dann die MIT-Lizenz drin und das ist es. Aber wie ihr gesehen habt, ich habe ganz viele verschiedene Lizenzen für meine Softwareprojekte, also muss ich das irgendwie ein bisschen anders handhaben. Also kann ich mehrere Lizenzdateien dazufügen, weil man ja mehrere Lizenzen hat. Und dann gibt es unterschiedliche Copyright-Holder, also Leute, die das Urheberrecht haben. Es gibt ein cooles Werkzeug, ich glaube, es heißt Reuse. Ich glaube, es ist von der Free Software Foundation entwickelt. Hier kann man sagen, diese Datei sollte unter jener Lizenz sein und dann kannst du dann ein schönes Lizenzdatei dir erstellen lassen und dann musst du nicht den ganzen Text dahin schreiben in die Lizenztexte, sondern SPDX-Test, den auch Maschinen lesen können. Das ist ein cooles Werkzeug, was euch helfen kann. Das ist auch eine Spezifikation, aber das Werkzeug hilft euch, einen coolen Code zu produzieren. Du findest natürlich auch Tutorials und FAQs für dieses Werkzeug. Es ist kommandozeilenbasiert, es sieht so aus, es macht die Header automatisch so. Du kannst also ein Template hinterlegen, das soll immer der Standard-Copyright-Inhaber sein, soll die deutsche Luft- und Raumfahrtbehörde. Und dann gibt es hier eine kleine, kurze SPDX-Tags, die ein paar Metadateninformationen in meine Lizenz packen. Und dann kann man sagen, ich habe hier eine MIT-Lizenz und so funktioniert das dann. Okay, lass uns zusammenfassen. Software-Lizenzen kann man von anderen bekommen, aber da kommen manchmal Auflagen, dass man Sachen unter bestimmten Dingen lizenzieren muss, unter bestimmten Lizenzen packen muss oder Informationen dazu packen muss. Stellt sicher, dass all dein Code von irgendwelchen Lizenzen erfasst ist. Wenn du Sachen kombinierst, wird das schnell sehr kompliziert. Stell sicher, dass deine Software mit einer klaren Software veröffentlicht wird, wo klar drauf ist, welche Datei hat welche Auflagen, welche Lizenzen. Du kannst zum Beispiel solche Headers dazu tun, aber du kannst natürlich auch eine Image-Datei nehmen und dann packst du eine Datei daneben, wo sagst du dieses Bild und sagst Punkt Lizenz und dann ist da der Header drin und dann siehst du, welches Bild ist unter welcher Lizenz. Das ist ein Vorschlag. Also diese Reuse-Software kann euch da gut helfen. Jetzt habe ich viel über Lizenzen geredet, das ist ein wichtiges Thema, aber lass uns zurück zu dem letzten Schritt kommen und das ist die Veröffentlichung. um eine Veröffentlichung zu machen. Was ist eine Veröffentlichung? Also es ist eine spezifische Softwareversion, die dann auch tatsächlich funktioniert. Es gibt verschiedene Release-Nummer, Schemata. Öffentlich, oder oft wird sowas benutzt wie 1.0.1 zum Beispiel. Das indiziert irgendwie, was für eine Veränderung dein Code gemacht hat. War das eine große, eine kleine oder eine Dinge kaputt machende Veränderung? Und du kannst natürlich auch mit Daten gehen und kannst du reguläre Updates sehen. Und dann muss man nicht darüber nachdenken, was war das jetzt für eine Änderung, eine kleine oder eine große, sondern das war die von vor 3 Monaten. Und am Ende ja, hast du einfach eine neue Version und du hast wenigstens eine stabile Version von der letzten Zeit. Ohne zu wissen, ob es jetzt große oder kleine Veränderungen waren oder so. Ja, ein Nutzer möchte natürlich so ein Release-Paket benutzen zum Installieren. Also sollte offensichtlich der Code drin sein und die Dokumentation. Und eine Sache, die du machen kannst, du kannst deinen Quellcode nehmen als Snapshot und das in einen ZIP-File packen. Es gibt natürlich bessere Optionen. Du kannst Git-Tags haben und du kannst Changelogs machen. Nein, es ist mehr als nur eine Commit-Historie. Es geht wirklich darum, die Hauptaspekte in Stichpunkten zusammenzufassen. Also ich empfehle euch, eine laufende Veränderungssektion zu haben. Das kann man dann immer wieder dazu schreiben, wenn man das macht. Da muss man nachher nicht Kopfschmerzen haben beim Zusammentragen der Veränderungen und das Log durchlesen. Was muss man machen? Du brauchst eine Release-Nummer definieren, du musst Dokumentation und die Metadaten aktualisieren. Check nochmal durch, läuft dein Code, lass nochmal alle Tests laufen und dann veröffentliche das Archiv und die Ergebnisse. Dann markier das Release im Quellcode-Repository mit einem Tag, pack dein Release-Paket und im schlimmsten Fall kannst du einfach eine ZIP-Datei nehmen und archiviere das irgendwo. Ja, wir haben das auf GitHub gemacht, wir haben alles gecheckt, wir haben all die Schritte, die wir bisher hier gehabt haben, durchgelaufen und dann haben wir unser Release 1.0.0 als Git-Tag angelegt und das war das Ende. Was haben wir gemacht? Wir sind durch diese 5 Schritte gelaufen. Es ist ein bisschen komplizierter geworden, aber eigentlich haben wir angefangen, alles in ein Versionskontrollsystem zu tun und dabei aufzupassen, was soll da wirklich rein und was nicht. Dann haben wir uns eine gute Struktur für das Projekt eingelegt, cleane, also saubere Zustände gemacht, essentielle Dokumentation dazu gepackt, überlegt, an wen wollen wir das Zeug eigentlich rausgeben, haben uns über Lizenzen Gedanken gemacht, auch hier wieder, das ist ein kompliziertes Thema, aber wir haben überall Lizenzinformationen hinzugefügt und natürlich zum Schluss willst du ja auch nicht vergessen, dein Software in einer stabilen Version irgendwie zu veröffentlichen und sagen, hey, diese Version ist stabil, du kannst es benutzen, nicht irgendwie nur was in dem Repository ist, sondern hier, das ist der letzte stabile Zustand. Jetzt bin ich am Ende meines Vortrags angekommen und ich sage vielen lieben Dank. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Genau.
Thanks a lot for this very packed talk. It feels like I want to spend it through 3-4 hours or something. But we can't because time is limited.
Viele, viele Stunden darüber gesprochen, aber wir haben die Zeit dafür nicht. Wir haben jetzt 12 Minuten Zeit für Fragen. Ich glaube, es gibt bestimmt Fragen. Geht jemand mit dem Mikrofon herum? Irgendwo in der Mitte hier?
So is adding the license for every file.
Ist also die Lizenz für jede Datei einzeln nötig oder kann man gemischte Lizenzen haben? Die meisten Open-Source-Lizenzen sagen in ihrem Text, die Lizenzinformation muss zu jeder Datei hinzugefügt werden. Aber in der Realität, niemand macht das. Also wenn man sich das darüber nachdenkt. Also ein riesiger GPL-Text kann man am Anfang dieser Datei liegen und dann hat man ja unten den kurzen Text. Also das ist offiziell ja. Muss es gemacht werden, aber Minimum habt die Lizenzdatei. Damit wird die Idee klar. Aber rechtlich gesehen muss es in der ganzen Datei sein. Mach es einfach mit dem System und dann setz es auf und dann ist es fertig. Eine Frage hinter dir? Dann gehen wir zum Signal Angel. Kannst du eine Software empfehlen, um solche Setup-Skripte aufzusetzen? Viele, glaube, benutzen apt-get install in ihrem System. Ich benutze andere ISI. Gibt es da irgendeinen Standard, speziell für C? Ich weiß das nicht wirklich zu C, aber ich kann ja keine der Empfehlungen geben, aber es kommt sehr auf die Zielgruppe an, was ich dir empfehlen würde. Es kann sehr okay sein, ich benutze apt für Python, it's requirement 60 und benutze pip, also es kommt sehr darauf an, das herauszufinden. Das heißt, für jede Abhängigkeit, die man hat, sollte man das auch darauf verlinken, damit man das finden kann, damit man zu deren Installationsseite findet. Das ist kein automatischer Vorgang dann, aber die Idee ist, wenn man da auf einen etwas merkwürdigen Weg geht, ist dann die Konsequenz davon, ja. Man muss irgendwo dann alles aus dem Quellcode bekommen und das sich daraus zu bauen, ja. Das ist etwas, das man in der Dokumentation schreiben kann, dass man auf die richtigen Seiten verlinkt, damit man es bekommen kann, in der richtigen Version, damit man nicht alle Leute das googeln müssen, um das herauszubekommen, welche Version man dafür braucht und es nicht mehr finden können. Das ist das Minimum, was ich sagen kann dazu. Die Frage aus dem Internet. Das Internet möchte wissen, welche Ticks du hast, um Metadaten aus Versionssystemkontrollen herauszukommen, damit man nur ein paar bestimmte ausgewählte Branchen hat und nicht nur ausgewählte.
Modifying your history is always
die Historie zu modifizieren ist nicht empfohlen, weil man wirklich Git durcheinander bringen kann. Man kann Dinge squashen, aber dann können Leute nicht mehr folgen, was man gemacht hat. Also, ich habe keine gute Empfehlung da. In meinem Fall, wenn man arbeitet, denk darüber nach, dass man es eines Tages veröffentlicht wird. Mach also entsprechende Commit-Messages, die man irgendwann weiß, dass das irgendwann gemacht wird. Aber am Ende, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, squash it und veröffentlicht das in der Information. Dann hat man die Information halt nicht. Und dann kann man immer die Commit-Messages herausziehen und irgendwie zusammenpacken. Dann ist es nicht wirklich hilfreich, aber manchmal hatten wir das zu machen, weil wir nicht mehr klar wussten, was bei wem irgendwie da beigetragen wurde. Oder wegen irgendeinem Sicherheitsvorfall. Jetzt mussten wir das zusammen squashen. Das gab es nur die neuere Version. Aber es ist kein guter Stil, aber Entschuldigung, ja.
More questions? I'm seeing like one hand in the very...
Weitere Fragen? Ich sehe da eine Hand ganz, ganz am Ende. Danach vorne. Hallo. Was ist die minimale Arbeit, die jemand beitragen muss, der entscheidet sich, öffentlich zu gehen und das weiterzutragen und das zu pflegen? Das Minimum ist, klarzumachen, womit man komfortabel ist, das zu machen. Wenn man sagt, ja, ich möchte keine Fragen beantworten, dann sollte man das klarstellen. Wenn man auch klar ist, ja, ich würde Fragen beantworten, dann sollte man auch das sagen. Sollte man sagen, ja, das ist ein Nebenprojekt, das könnte Wochen dauern oder ich will nicht antworten. Oder irgendwann, in irgendeiner Zeit, aber ja. Aber füg irgendwas hinzu, was sagt, es könnte auch zu bestimmten Zeiten anders sein. Und dann wissen andere Leute, was sie zu erwarten haben. Und ich denke, Erwartungsmanagement ist ein entscheidender Faktor und das wird von vielen Leuten vergessen.
Yeah, thanks for the great talk about licenses.
Vielen Dank für den guten Vortrag über Lizenzen. Gibt es einen Grund, warum die MIT benutzt hat und warum die nicht zum Beispiel CC-Lizenz für den Code benommen hat? Gibt es die Option, eine CC-Lizenz für den Code zu benutzen? Technisch geht das, aber es ist nicht empfohlen, denn es ist eigentlich für Dateien und Bilder gemacht. Es ist aber nicht für soziale Projekte, wo es um Modifikationen geht. Public Domain funktioniert, also CC0, das funktioniert, aber alles andere, CC BY, wie macht man das, wenn man verschiedene Teile hat? Das kann man natürlich anzeigen, aber wenn man das ändern will, dann wird es sehr schnell sehr kompliziert. Deshalb sage ich immer, benutzt Creative Commons für Dateien und Dokumente, dafür wurde es gemacht und benutze es dafür und benutze Software-Lizenzen für Quelltext, denn dafür wurden sie gemacht. Das ist die gesamte Idee. Das ist eine ganze Geschichte, warum es so schnell so kompliziert wird. Aber es ist nicht mehr ist heute nicht mehr die Idee. Und es gab eine ganze Menge, die unter CC BY waren. Und da gibt es ein ganzes Thread dazu, was man finden kann. Wie das kompliziert wird, wenn man es richtig machen will. Die meisten Leute kopieren es einfach und zitieren es gar nicht. Aber ja. Aber genau. Aber das ist etwas, was man nicht machen sollte.
Thank you for the cool talk. You mentioned that.
Vielen Dank für den Vortrag. Du hattest gesagt, dass man als Beitragender das Recht hat, benannt zu werden. Und man kann das Recht nicht übertragen. Bedeutet das, dass jeder Beitragende zu meinem Projekt hat, das Recht hat, im Lizenzfall genannt zu werden? Das bedeutet also irgendwie Copyright 2024 und dann der Name. Und es gibt eine ganze Menge Projekte, wo ich nur das sehe, einfach nur Urheberrecht 2024 und Projektbeitragende. Ist das irgendwie... Du hast das Recht, benannt zu werden, aber du musst es nicht sagen. Aber ich empfehle, eine Authors.txt zu haben. Und manchmal kann man sagen, diese Person hat diesen Change gemacht. Und in der Vergangenheit war es üblich, dass eine ganze Menge Leute einfach ihren Namen dazu geändert haben. Und es wird irgendwann sehr, sehr schwierig, sich selber zu all diesen Dateien hinzufügen. Aber sich einmal zum Ausschussfall hinzuzufügen, ist einfach, ja. Das ist okay. Das ist, um dieses Recht, ja, zu machen. Und wenn jemand sagt, ich möchte nicht benannt werden, dann können Sie das nicht übertragen. Aber wenn Sie später sagen, hinterher, ja, ich habe irgendwann mal beigetragen, aber ich möchte benannt werden, aber wenn Sie sich nicht hinzufügen, dann ist es kein rechtliches Problem in dem Sinn. Wenn Sie das dann verklagen wollen, dann fügst du sie halt dazu. Du kannst ja einfach nicht sagen, du kannst das nicht. Ist häufig im Contribution Guide, es steht häufig drin, beim ersten Beitrag füge dich der Authors.txt hinzu oder den Beitrag und dann ist es geregelt. Für den Urheberrechtstext, was man dort reinschreiben muss, ist es nicht wirklich rechtlich definiert, was man dahin einschreiben muss. Es sollte normalerweise dafür benutzt sein, für wer die exklusiven Rechte hat, für Relicensing und so weiter, diese Entität. Das Jahr ist häufig dazu geschrieben, aber es gibt keine rechtliche Verpflichtung, das zu machen.
Two more minutes for questions. Do we have more questions?
Zwei weitere Minuten für Fragen. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe jemand ganz hier am Anfang.
Unless it's very short.
Yes. So you were talking about visualizing the.
Du hast darüber gesprochen, dass man die Dokumente zum Markdown zu machen. Gibt es andere Möglichkeiten? Ja. Da gibt es zum Beispiel Swings oder JavaDocs oder worum es geht und welche Programmiersprache es geht. Markdown ist die einfachste Möglichkeit heutzutage, das zumindest ich, weil es direkt gerendert wird, aber es kommt auf die Community an, mit der man arbeitet, ob das der Standard ist oder in der Programmiersprache. Es kann auch in der Programmiersprache, das kann auch über die Zeit ändern. Am Anfang zum Beispiel Markdown und dann später kann das zu Read the Docs gehen oder so. Das gibt verschiedene Ansätze dazu, ja. Es ist nur das Minimum und die einfachste Möglichkeit.
We would have one question from the Internet.
Eine weitere Frage aus dem Internet.
Last one.
Ich glaube, es ist die letzte.
Thanks.
Vielen Dank. Das Internet möchte wissen, zum Beispiel im Fall, dass man da eine bereits existierende Software hat von irgendwo. In meinem Projekt ändere ich das und füge neue Funktionen hinzu. Gibt es da eine Alternative dazu? Gibt es da eine Möglichkeit, diese Software-Alternative zu referenzieren, nicht als Abhängigkeit? Wenn man darauf aufbaut, dann sollte man immerhin schreiben, dass es basiert auf und das ist diese Dokumentation. Und es kommt auch darauf an, welche Lizenz dieser originale Code steht. Das heißt, es gibt da einige Auflagen, die man erfüllen muss. Normalerweise muss man die Lizenz dazu haben, mit der Lizenz, die sie hatten, und schreiben, von wo sie es hatten. Aber genau, also mit dieser neuen Sache, dieser Sache mit Software-Zitation, da gibt es noch einen besseren Weg, das zu machen. Aber das zu beschreiben, ist ein komplett neues. Letzte Minute, ja. Wir sind jetzt am Ende. Das war vielen Dank, das wäre sehr gut. Gibt eine Runde Applaus.
Und damit verabschieden wir uns aus der Übersetzerkabine. Das war die deutsche Übersetzung von Basic of Software Publications vom 38C3. Eure Übersetzer waren Yeti.